Herr Dr. Lüttke, wir recherchieren zurzeit die Situation unter Flüchtlingen, was das traurige Thema Selbstmord, Suizid angeht. Gab es einige dramatische Fälle und im Zuge dieser Recherchen wollen wir natürlich auch die psychologischen Aspekte beurteilen. Sie haben mir gesagt, Sie waren an der Uni Münster viele Jahre in der Selbstmordforschung tätig. Können Sie darüber unseren Hörern was berichten?
Ja, also ich habe fast 10 Jahre lang dort geforscht im Bereich der Selbstmordforschung nach den Ursachen und dieses Themenfeld ist eigentlich sehr gut ausgeforscht. Man kann also sagen, dass man bei einem Selbstmord unterscheidet man immer Auslöser, Motive und Ursachen. Der Auslöser, das ist ein Ereignis, was dem Selbstmord unmittelbar vorausgeht. Das kann ein Streit sein, eine Enttäuschung, eine Kündigung, Entlassung, wie auch immer. Das Motiv, das entwickelt sich über einen etwas längeren Zeitraum im Leben. Also schon wieder irgendwie eine Kündigung, schon wieder eine gescheiterte Beziehung, schon wieder irgendwie versagt. Und die Ursachen, die gehen bis oft in die Ursprungsfamilie zurück, wo zum Teil dieses Gefühl entstand, nie als Person wahrgenommen worden zu sein, nie irgendwie richtige Zuwendung erfahren zu haben, nie gelernt zu haben, mit Konflikten umzugehen. Und das äußert sich dann eben oft in so einer Entwicklung. Dahinter, man nennt das auch so eine erlernte Hilflosigkeit. Das ist ein Begriff, der geprägt wurde in der Selbstmordforschung. Erlernte Hilflosigkeit heißt, egal wie sehr ich mich auch bemühe, ich möchte doch gerne auch einmal irgendwie im Mittelpunkt der Welt stehen. Und tatsächlich habe ich immer das Gefühl, ich stehe immer nur am Rand des Lebens. Wie sehr ich auch arbeite, wie sehr ich mich auch anstrenge, irgendwie gelingt mir nichts. Und das führt dann zu dem Gefühl der Hilflosigkeit. Und diese Hilflosigkeit, die erzeugt Ängste. Und normalerweise geht das dann auch mit Aggressionen weiter. Warum geht es den anderen so gut? Warum mir nicht? Eigentlich habe ich das doch auch verdient. Und diese Aggressionen, die sich dann aufbauen in Verbindung mit der inneren Hilflosigkeit, die verwandelt sich dann eben in dem Selbstmord in so ein kurzzeitiges Erleben von Allmacht. Jetzt habe ich wenigstens einmal die Kontrolle über mich und mein Leben. Und für viele ist der Selbstmord im Grunde genommen nichts anderes als der, paradoxe Versuch einer Problembewältigung. Ich will einfach nur, dass es aufhört. Die meisten, also ich habe sehr viele Überlebende auch interviewt, die den Selbstmord oder Selbstmordversuch überlebt haben. Und die meisten, die sagen, eigentlich will ich nicht tot sein. Ich will nur nicht so weiterleben. Man kann also dieses So immer davor setzen. Also ich will nicht tot sein, aber ich will so nicht weiterleben. Ich will einfach nur, dass diese Probleme, die Schwierigkeiten aufhören. Nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nichts mehr fühlen, einfach Ende. Und das sofort.
Wir untersuchen ja vor allem Selbstmord unter Flüchtlingen, also unter Menschen, die dann nach Deutschland kommen aus anderen Kulturkreisen, Ländern. Hatten Sie schon mal auch zu solchen Leuten suizidgefährdeten Kontakt? Und was würden Sie sagen, wie sieht die Hilflosigkeit bei Flüchtlingen aus, die an Selbstmord denken?
Ja, also ich kenne aus meiner Arbeit lediglich 2 Fälle, die tatsächlich sich dann aber auch umgebracht haben. Die waren also nicht bei mir in Beratung oder so. Das habe ich nur so aus der Nähe quasi da mitbekommen. Also da habe ich selber persönlich keine Erfahrung, aber die Motive, die sind eigentlich ähnlich, weil die Forschung, die ist international. Das ist, im Grunde genommen ist es auch bei den Flüchtlingen, kann man sich das so vorstellen, die kommen aus sehr schwierigen Situationen, politisch verfolgt, haben in großer Angst gelebt, flüchten und glauben jetzt hier quasi in Sicherheit zu sein und erleben dann im Grunde genommen und sehen das, was sie sich eigentlich zutiefst gewünscht haben, eine friedliche Umgebung, einfach Ruhe zu haben, gleichzeitig natürlich aber nach wie vor diesen Wunsch zu haben, ich möchte, dass es mir auch so gut geht wie den anderen, die ich sehe. Und dann sehen sie, dass sich Gleichaltrige, die fahren mit einem dicken Auto durch die Gegend, die haben irgendwie einen Beruf, die sind mit ihren Frauen oder Partnern unterwegs. Und dann sehen sie und spüren im Grunde genommen doch wieder, jetzt bin ich geflüchtet, aber eigentlich hat sich so innerlich für sie nichts geändert erstmal. Und das kann dann eben Menschen in Gefühle einer ganz tiefen Verzweiflung stürzen. Das könnte man vergleichen wie mit einem sogenannten Bilanzselbstmord, so nennt man das in der Forschung. Bilanzselbstmord ist, wenn ein Mensch tatsächlich so einen Strich unter sein Leben zieht. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Unternehmer, dessen Firma insolvent wurde, die Frau ist weg, teilweise dann auch lebensbedrohliche oder wirklich, dass jemand todkrank ist. Die sagen, die rechnen dann zusammen, das ist passiert, Firma ist pleite, meine Frau ist weg. Was habe ich eigentlich noch vom Leben? Dann ziehen die echt so einen Strich drunter und dann ist das so ein klassischer Bilanzselbstmord. Ähnlich kann man das auch bei den Flüchtlingen sehen, denke ich, dass sie sehen, okay, was habe ich alles verloren? Alles, meine Familie, meine Heimat, meine Zukunft, jetzt bin ich hier, was habe ich hier zu erwarten? Und es ist doch noch schwierig, ich spreche die Sprache nicht. Und dann ziehen die auch einen Strich drunter. Und das, wie gesagt, kann ausgelöst werden dann durch ganz banale Dinge. Ein Streit, eine Eifersüchtelei, wie auch immer. Oder nee, sie kriegen jetzt doch nicht den Ausbildungsplatz, den wir ihnen versprochen hatten. Und dann ist das der klassische Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Aber wie gesagt, in der Fantasie haben sie das schon viele hunderte Male durchlebt. Wenn das so weitergeht, dann will ich nicht mehr. Das ist also nicht, weil jetzt hier aktuell was passiert ist. Das ist, wie gesagt, nur der Auslöser für eine längere Entwicklungsgeschichte, die sich dahinter verbirgt. Depressiv.
Ich konnte im Zuge meiner Recherchen auch Dokumente zum Beispiel von der niedersächsischen Landesregierung begutachten. Und da wurde gesagt, sofern Gründe für die Suizidversuche überhaupt bekannt waren, wurden am häufigsten akute Psychosen, psychische Probleme, Depressionen, aber auch Tablettenmissbrauch und Drogensucht angegeben. Aber in anderen Stellen wurde oft gesagt, man kann die Motive eigentlich gar nicht pauschal benennen. Was sagen Sie denn zu Psychosen, psychische Probleme, Depressionen, Tablettenmissbrauch, Drogensucht, zu diesen Gründen?
Ja, gibt es tatsächlich, also aus wissenschaftlicher Sicht, wie gesagt, gibt es sehr viele Fälle, tatsächlich sogar manchmal schon bei einer einmaligen und erstmaligen Drogeneinnahme. Also Haschisch, ganz normales Gras, Rauchen, kann schon in wenigen Fällen dazu führen. Man nennt das eine sogenannte Hyperthermie. Das heißt also, durch die Drogeneinnahme erhitzt sich das Gehirn, was normalerweise immer eine konstant gleichbleibende Temperatur hat. Und dadurch, dass das Gehirn durch Drogen oder eben auch durch Medikamentenmissbrauch plötzlich sich aufheizt, dann kommt es zu irreversiblen Schäden im Gehirn. Und die lösen sehr häufig Panikanfälle. Die können tatsächlich auch solche Psychosen, also einen völligen Realitätsverlust auslösen. Und bei manchen endet das tatsächlich im Selbstmord. Das ist wie so ein Horrortrip, aus dem die dann plötzlich nicht mehr rauskommen. Also es ist tatsächlich möglicherweise eben eine Erklärung. Aber sicherlich nicht in allen Fällen. Wie gesagt, ich weiß nichts über die Menschen. Deshalb muss man immer sehr vorsichtig sein. Aber dieses Phänomen gibt es definitiv. Mhm.
Nun ist es ja so, wenn ein Flüchtling in Deutschland ankommt, wird er erstmal in einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung, wird dann vom Land betreut, aufgenommen. Später lebt er dann natürlich in einem deutschen Ort in der Kommune, von der er dann betreut wird. Dort gibt es auch psychologische Einrichtungen, Sozialtherapeuten, Sozialpsychologen, die den Flüchtlingen Hilfestellung geben wollen. Es gibt auch Programme zur Suizidprävention. Wie weit kennen Sie sich denn in diesem Thema aus? Können Sie dazu etwas sagen, wie die Kollegen da die Arbeit machen, was jetzt Suizidprävention bei Flüchtlingen angeht?
Also bei der Suizidprävention schauen Sie eben auf bestimmte Symptome. In der Regel sind das diagnostische Gespräche, die man führt. Jetzt weiß ich nicht, wie gut die Sprachkenntnisse sind. Es gibt auch anerkannte Testverfahren, einfach Fragebögen, wenn Sie so wollen, mit denen man so die persönliche oder psychische Stabilität erfassen kann. Aber das sind immer nur ganz sehr oberflächliche Aussagen, die im Grunde genommen nie 100% verlässlich sind. Also es gibt viele, die schneiden in den Fragen oder in den Gesprächen gut ab, die bringen sich um und andere, da denken sie, oh, den muss ich sofort irgendwie hier festhalten, die gehen dann trotzdem stabil. Also man muss ja immer sehr vorsichtig sein, aber es geht in der Regel immer gerade in dem Bereich um Gespräche, so als Sachverhaltsaufklärung, wo man fragt nach förderlichen Faktoren bzw. Störfaktoren, dass sie sehen, ist jemand alleine oder sagen wir andersrum, der beste Schutz ist eine Familie, eine funktionierende Partnerschaft, soziale Netzwerke, Freunde. Wenn ein Mensch privat und beruflich so halbwegs zufrieden ist, dann hat er eigentlich einen sehr guten Schutz. So, und Menschen, die eben alleine sind, haben keine Familie, keine Freunde, keinen Job und die schon Vortraumatisierung erlebt haben, die also schon mal geliebte Menschen verloren haben oder hier die Heimat verloren haben, die haben natürlich ohnehin schon ein deutlich höheres Risiko, bei exakt der gleichen Situation oder bei dem gleichen Erleben wie andere dann eher so zu implodieren und sich dann umzubringen.
Letzte Frage, kann man vielleicht sagen, dass Flüchtlinge suizidgefährdeter sind, weil diese Gruppe, ja nun genau das, was Sie gerade angesprochen haben, die hat es ja nun etwas schwerer in unserer Gesellschaft, ne? Also muss eine neue Sprache erlernen, eventuell berufliche Qualifikationen, Abschlüsse nachholen und dann versuchen sich halt in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das schaffen leider nicht alle. Sind Flüchtlinge suizidgefährdeter als andere in Deutschland?
Nee, gar nicht.
Da sind alle gleich betroffen, sagen Sie, ja?
Die sind alle gleich betroffen. Sie haben bei Kindern, Jugendlichen, also im Alter so bis 21, sind es ungefähr 1500 Fälle pro Jahr, sterben doppelt so viel wie im Straßenverkehr. Wenn Sie die Altersgruppen durchgehen, nee, kann man also nicht sagen, dass sie jetzt mehr oder in besonderer Weise gefährdet sind. Das nicht. es gibt jetzt auch nicht solche so Nachahmungseffekte oder Selbstmordwellen, was man früher mal angenommen hat. Hintergrund waren die Geschichten die Leiden des jungen Werther, war das. Und dann gab es mal war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, einen Fernsehfilm, auch also einen Schüler, der sie umgebracht hat. Und das wurde aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Oder man hört immer wieder auch von Selbstmordwellen, weiß ich nicht, in Japan oder in China. Und diese sogenannten Selbstmordwellen, die gibt es in dem Sinne nicht, sondern was man beobachtet hat, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass sich nur die Art und Weise, also die Methode, dann angleicht. Aber nur weil sich jetzt jemand hier umbringt unter den Flüchtlingen, wird nicht so eine Kettenreaktion ausgelöst oder so. Das ist nicht der Fall. Man weckt auch keine schlafenden Hunde dadurch, weil, wie gesagt, die haben diese Vorstellung, die tragen das auf Jahre in sich und versuchen sich immer irgendwie so durchzukämpfen und dann kommt plötzlich dieses letzte Ding und dann sagt, boah, nee, und jetzt Ende, dann bringen sie sich um. Aber es ist nie eine Affekthandlung oder so. Es sei denn, wie gesagt, was wir vorhin besprochen haben, unter Drogeneinfluss.